SWR Kultur Hörbuch
Neurobeast Science-Fiction-Roman von Aikimira Folge 3 Es liest Anne Müller Symbiom 2090 Wo bleibt Lilima? Sonst ist die junge Biologin immer schon vor Prima da. Nervös schaut sich das Mädchen um. An der Decke fangen die Neonröhren an zu tanzen. Ohne die junge Biologin ist es im Labor kaum auszuhalten. Mit einem Ruck öffnet sich die Tür und Lilima stürzt herein. Das sonst so stramm nach hinten gekämmte Haar ist zerzaust. Einzelne Strähnen kleben an der glänzenden Stirn. Rote Striemen leuchten auf Lilimas Hand. Prima traut sich nicht zu fragen, was passiert ist. Immer wieder wird die Biologin fortgerufen, und wenn sie zurückkommt, scheint sie erschöpfter und zerfahrener als zuvor. Prima macht sich Sorgen. In den vielen gemeinsam verbrachten Stunden ist die Biologin bedeutungsvoll geworden. Eine Person, an die Prima schon beim Aufwachen denkt und immer vor dem Einschlafen. War es anfangs eine Schwärmerei, fühlt es sich jetzt schwerer, verzweifelter an. Noch bevor die Arbeitszeit endet, wird Prima nach Hause geschickt. Ich will nicht gehen. Lilima dreht ihr den Rücken zu. Ich will nicht zurück in die von Insekten zerfressene Hütte, in der Vera wie eine fette Spinne auf mich lauert. Endlich dreht sich Lilima um. So schlimm, wie du Vera immer darstellst, kann sie nicht sein. Statt etwas zu erwidern, legt Prima alles in die Augen. Wenn ich dir etwas bedeute, sagt ihr Blick, dann schick mich nicht fort. Lilima seufzt. Das Mädchen ist zu sehr auf mich fixiert, erkennt sie. Laut sagt sie, du kannst draußen auf deine Mutter warten. Los, verschwinde. Als wäre Prima angeschossen, schleppt sie sich mit gebeugtem Oberkörper aus dem Labor. Am Ausgang stößt sie auf Dr. Cabral. Auf deren Stirn blüht ein Geflecht aus erweiterten Adern wie ein Tattoo. Geht in eure Hütten, wir haben ein Problem. Dr. Cabral ist es gewohnt, Befehle zu erteilen und Gehorsam zu ernten. Prima kennt das schon. So wie alle anderen verlässt sie den Platz. Aber nach Hause will sie nicht. Wie auch. Etwas klafft in ihrer Brust. Eine Verletzung, die neu für sie ist, weshalb sie nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Sie biegt ab ins Gebüsch, kriecht bis zur grünen Wand und sucht den Tunnel. Sie findet die Stelle mühelos. Der Tunnel erscheint ihr dieses Mal kürzer zu sein als beim ersten Mal. Eine Weile läuft sie ziellos umher. Lilimas Worte, ihr Gesicht. Das alles geht Prima nicht mehr aus dem Kopf, verschlimmert das Ziehen in der Brust. Nach den vielen Wochen zusammen im Labor war Prima überzeugt, da ist etwas zwischen ihnen. Ein besonderes Verständnis. Hat sie sich das bloß eingebildet? Immer tiefer steigt sie ins Geäst, glaubt jetzt Stimmen zu hören, hält deshalb immer wieder inne. Doch wie kann sie ihrer Wahrnehmung jetzt noch trauen? Was ist echt, was Einbildung? Sie stößt auf die Ruinen, kommt direkt beim Schwimmbecken raus. An dessen Rand steht Tanun, die Arme nach vorne gestreckt, die Beine angewinkelt, als wolle sie springen. Sie spricht schnell, aber zu wem? Sitzt vielleicht jemand unten im Becken? Oder spricht Tanun mit sich selbst? Plötzlich schaut das Mädchen hoch, entdeckt Prima und erstarrt. Prima tritt näher und merkt erst da, wie schwer das Mädchen atmet. Als wäre sie den ganzen Weg hierher gerannt. Prima späht über den Rand. Das Becken ist leer. Fragend schaut sie zu Tanun, entdeckt die Kratzer in Tanuns Gesicht auf ihren Armen. Hat das Mädchen mit jemandem gekämpft? Tanun runzelt die Stirn, versucht sich offenbar an etwas zu erinnern. Entschlossen greift sie Primas Hand. Prima schaut auf die ineinander verschlungenen Finger und nickt. Sie traut sich nicht zu fragen, was passiert ist. Sie vermutet, dass Tanun weder Lust hat, darüber zu reden, noch zurück ins Lager will. Prima geht es genauso. Sie fühlt sich immer noch wie gehäutet. Lilimas Verhalten, die kalten Blicke und harten Worte. Prima weiß nicht, wieso, aber sie schämt sich davon, so verwundet worden zu sein. Sobald es dunkel wird, fängt der Wald an zu leuchten. Pünktchen in Rosa, Grün und Blau. Die Flecken scheinen vom Gras und den Blättern zu kommen. Sie sind überall, wo noch kein Mensch gelaufen ist, erklärt Tanun. Das Puder stammt von fluoreszierenden Schmetterlingen. Es sind ihre ersten Worte zu Prima. Sie sind schön, sagt Prima, und damit meint sie die Pünktchen, Tanuns Worte, den Wald. Zusammen scheinen sie ihr wie ein fremder Planet zu sein, weit weg von der Erde und den Erwachsenen. Die Nacht verbringen sie im oberen Stockwerk einer eingestürzten Villa. Zu beiden Seiten sind die Wände weggebrochen. Die Mädchen legen sich möglichst weit weg vom Abgrund und fühlen sich sicher. Vor Aufregung kann Prima nicht schlafen. Ihr Körper liegt flach auf dem Steinboden und ist umgeben vom Leben. Aus der Dunkelheit dringen ein Rascheln, Schnattern und Knistern. Prima fürchtet, die Erwachsenen könnten jeden Moment durch die leuchtende Wand in ihre Welt einbrechen. Aber sie kommen nicht, als fänden sie den Weg nicht. »Wirst du mich verlassen?« flüstert Tanun. »Freiwillig zurückkehren?« »Niemals«, entgegnet Prima. »Niemals würde ich die Hütte und Vera gegen das hier eintauschen. Wenn du wüsstest, wie laut Vera schnarcht und wie viele Kakerlaken in der Hütte leben, mindestens so viele wie im Wald.« Dann denkt sie an Lilima. Aber davon erzählt sie Tanun nicht. Beim Einschlafen fragt sie sich, ob Lilima sich Sorgen macht oder ob es ihr egal ist, dass Prima davongelaufen ist. Berlin, 2100. Im Sommer befindet sich Aruka meist in einem Zustand innerer Unruhe. Dann steht sie früh auf, auch wenn sie die gesamte Nacht im VR-Stream verbracht hat. Den Winter über haben sich die Unerschütterlichen gegen den Wind gewehrt. Jetzt, im Sommer, öffnet Crispin trotz des Sicherheitsrisikos die Fenster, damit der Wind kommt und die feuchte Hitze aus dem Haus bläst. In der Sonnenglut brummen die Dächer und Aruka spürt, sobald der Wind hineinweht, die Vibrationen des neuen Lebens. Überall Wachstum. Sie fühlt die Veränderung auch in ihrem Körper wie ein Netz geschwollener Nerven. Eine Macht, die den Amphibien in Arukas Teich befiehlt, sich übereinander zu schieben und endlos fortzupflanzen. Crispin hält ihr ein Hemd hin, in das sie kaum hineinpasst. Quinoa steckt seinen hochroten Kopf durchs offene Fenster und lacht über Arukas Anblick. Crispins Shirt ist 2 Nummern zu klein. Nachdem sich Quinoa ausgiebig darüber lustig gemacht hat, tritt er ein und lässt das Zimmer weiter schrumpfen. Mit Händen so leicht wie Wind hilft er seiner Freundin aus dem engen Kleidungsstück. Stimmt es? Du besitzt jetzt eine richtige ID? Aruka bekommt zugleich ein schlechtes Gewissen. Sie glaubt, so etwas wie Neid in seinen Augen aufflackern zu sehen. Doch dann klopft er ihr großherzig auf die Schulter, zieht sein frisches Hemd aus und überlässt es ihr. Jetzt hat er keins mehr für die Arbeit an der Station, denn das andere ist für die Abendstunden mit Thiago reserviert. Ungläubig starrt sie ihn an. Er tätschelt ihre Schultern und sagt, es steht dir viel besser als mir. Dann hilft er ihr mit den Sensorknöpfen und streicht den Stoff am Rücken glatt. Geht das denn so? Fragt Aruka und schaut Crispin an. Crispin weiß nicht, was they darauf erwidern soll. Es ist immer noch ein billiges Kunststoffhemd, grasgrün und transparent. Ja, sieht respektabel aus, lügt Crispin und wird sogar ein bisschen rot dabei. Aruka grinst. Nein, sie strahlt und kann es nicht abstellen. Ihr Lächeln ist wie ein Scheinwerfer, mit dem sie ihre Freunde blendet, ihnen vielleicht sogar ein bisschen wehtut. Crispin und Quinoa schauen einen Moment niedergeschlagen. Selbst Soho scheint bedrückt zu sein. Was kann einen Teenager schon bedrücken, fragt sich Aruka. Da krümmt sich das Mädchen, hält sich den geschwollenen Bauch und stürzt die Treppe nach oben ins Bad. Aruka, Crispin und Quinoa sehen sich an. Was ist bloß los mit dem Kind? Hintereinander stürmen sie die Stiege rauf und hämmern gegen die Badezimmertür. Sie hören, wie die Toilettenspülung mehrmals gedrückt wird. Dann öffnet eine unheimlich bleiche Soho die Tür. Alles in Ordnung? Fragt Quinoa und erntet ein energisches Kopfschütteln. Vorsichtig späht er über Soho hinweg ins Badezimmer. Ich glaube, ich sterbe, wimmert das Mädchen. Quinoa zupft Aruka am grasgrünen Ärmel, bedeutet ihr und Crispin wieder nach unten zu gehen. Aruka schließt daraus, dass es im Badezimmer schlimm aussieht. Schon mehrmals haben sie mit Soho über Ordnung gesprochen. Aruka nickt. Besser Crispin sieht das nicht, sonst regt they sich bloß auf. Du und ich, wir müssen los, raunt sie Crispin zu. Während sie hinter Them nach unten klettert, hört sie noch, wie Quinoa zu Soho sagt, das ist ganz normal. Und hat dich denn niemand darauf vorbereitet? Was hat sie nur, wispert Crispin. Aruke zuckt mit den Schultern, obwohl sie eine leise Ahnung hat. Symbiom 2090. So etwas hat Prima noch nie gesehen. Ein dunkles Flackern, bei dem sie Schwierigkeiten hat, eine feste Form zu erkennen. Pantera Onca, flüstert Tanun. Ein Jaguar. Tatsächlich. Eine Raubkatze mit kurzem, dichten Fell, das dunkelviolett leuchtet. Tanun hat das Tier ins Sein gesprochen. Sie beobachten, wie dessen Schatten beim Schreiten verschwimmt, im Gebüsch versickert und damit aus dem Blickfeld verschwindet. Weil sie nichts Besseres zu tun haben, gehen sie ihm nach. Prima möchte dem Jaguar einen Namen geben. Der Drang ist so groß, dass sie ihrer Freundin davon erzählt. Warum? Warum einen Namen? Weil ich ihn kennen und wiedersehen will. Glaubst du, deine Mutter will dich kennen und wiedersehen? Bei der Frage zuckt Prima zusammen. Und Dr. Cabral? Feuert sie zurück. Tanuns Augen verdunkeln sich, sehen aus, als ob sie brennen. Was meinst du damit? Dr. Cabral ist doch deine Mutter, oder? Nein, sie hat mich von meiner echten Mutter gestohlen. Du meinst adoptiert. Nein, beharrt Tanun, ich meine gestohlen. Dann sagt Tanun mit ernster und schwerer Stimme, dass Prima ganz kalt wird. Es gibt nichts, wohin ich zurückgehen könnte. Salomon nennt Prima den Jaguar. Den Namen sagt sie nie laut. Sie will dem Tier nichts von seiner Kraft nehmen. Ich habe irgendwo gehört, wenn wir hinter ihm bleiben, kann er uns nicht riechen und auffressen. Tanun hat viel gehört. Prima schließt daraus, dass sie regelmäßig mit dem Headset abtauchen darf, was Primas Mutter nie erlauben würde. Über das Headset darf Prima nur Lernmodule öffnen. Selbst die VR-Spiele, die sie in Berlin noch ab und zu spielen durfte, erlaubt die Mutter nicht mehr. Meine Mutter behauptet, die Games funktionieren hier nicht. Was Tanun sofort als Lüge entlarvt. Ich spiele sie dauernd. Und was sagt deine andere Mutter dazu? Erlaubt sie dir auch nichts? Dass Tanun Vera für ihre Mutter hält, ärgert Prima. Ich habe nichts mit Vera zu tun. Ich entstand aus einer Spermaprobe, für die meine Mutter Geld bezahlt hat. Das ist im Jahr 2090 wirklich nichts Besonderes. Viele Kinder sind so entstanden. Tanun findet das trotzdem seltsam. Echt? Du bist eben nicht in Berlin aufgewachsen, sagt Prima, sondern hier draußen im Wald. Zumindest behauptet Tanun das. Wegen Primas biologischer Herkunft fragt Tanun mehrmals nach, was Prima furchtbar unangenehm ist. Trotzdem beantwortet sie jede Frage so gut sie kann. Ja, ich kenne das Profil meines biologischen Vaters. Nein, ich sehe ihm kein bisschen ähnlich. Ja, meine Mutter hat ihn wegen der tollen Gene ausgesucht, aber die machen sich nicht bemerkbar, weshalb sie glaubt, es handle sich um Betrug. Umtausch ausgeschlossen, was? Ruft Tanun und lacht, offenbar froh, dass es ihrer Freundin mit den eigenen Eltern nicht besser geht als ihr selbst. Erinnerst du dich an deine Eltern? Tanun schüttelt den Kopf. Das ist kompliziert. Lebten sie hier im Symbiom? Nein, im ursprünglichen Wald. Zuerst haben sie das Dorf meiner Eltern leergeräumt, dann haben sie alles niedergebrannt. Primas Augen weiten sich. Was redest du da für einen Blödsinn? Tanun starrt Prima einen Moment an, dann lacht sie. Es klingt grell. Sie biegt sich vor Lachen. Du weißt es nicht? Prima hat keine Ahnung, worauf ihre Freundin hinaus will. Tanun breitet die Arme aus. Das alles hier ist ausgedacht. Wie meinst du das? Die ersten Forschungsteams haben noch versucht, den ursprünglichen Wald nachzubauen, aber sie merkten schnell, dass das unmöglich ist. Prima erinnert sich, was Lilima ihr erzählte. Anstatt zu versuchen, eine Kopie der bedrohten Natur zu erstellen, kamen Menschen irgendwann auf die Idee, alle Bausteine neu zu schreiben. Puff, das Gebiet der synthetischen Biologie ist geboren. Wir borgten uns Techniken aus dem Software Engineering und begannen, das Genom des Waldes und all seiner Bewohner zu refaktorisieren. So entwickelten wir ein neues ökologisches System, das stabil und leicht zu kontrollieren ist. Bloß ist Prima nie auf die Idee gekommen, dass Lilima von diesem Wald spricht. Von ihrer Mutter weiß sie, dass es ein Laborwald ist, ein synthetisches Biom, ein Synbiom. aber sie dachte, dass es sich um die Nachbildung des früheren Amazonas handelt und nicht um eine ganz neue menschliche Erfindung. Alles, was ich hier sehe, haben sich Menschen ausgedacht? Nein, sagt Hanun, so einfach ist das nicht. In den 2020ern, als der Amazonas abgeholzt wurde, brach ein wissenschaftliches Wettrennen aus. Sie versuchten, möglichst viele Pflanzen, Tiere, Insekten und Bodenbakterien vor dem drohenden Aussterben zu katalogisieren, besonders die, die sich in den Lebensräumen meiner Vorfahren befanden, weil die Natur dort beinahe unangetastet geblieben ist. Sie glaubten, durch mehr Wissen die Biovielfalt retten zu können. Dabei kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen meinen Vorfahren und den Forschungsteams. Das alte Wissen meiner Vorfahren sollte nicht nur bewahrt, sondern für die Forschung nutzbar gemacht werden. Sie bauten ein Biotech-Zentrum mitten im Amazonas. Dort wurden Datenbanken angelegt. Daraus entstand die Idee, einen künstlichen Amazonas zu bauen. Woher weißt du das? Das hat mir Isabel erzählt. Und du glaubst ihr. Tanun geht auf die Frage nicht ein, sondern fährt fort. Sie haben alte Baupläne von Pflanzen und Tieren genutzt. Aber es gab Lücken in ihren Datenbanken. Außerdem mussten die zurückgeholten Lebensformen an die aktuellen klimatischen Verhältnisse angepasst werden. Erderwärmung, Luftverschmutzung. Sie mussten Veränderungen vornehmen. Prima lässt den Blick über die Pflanzen, die Vögel, die Baumriesen wandern. Ein komplexes, biosynthetisches Ökosystem, erfunden von einem menschlichen Gehirn. Warum schockiert sie das so? Weil sie erst jetzt versteht, was das bedeutet. Wir sind umgeben von Erfindungen, von biotechnologischen Artefakten. Tanun schaut überrascht. Du sprichst Biologie? Prima zuckt mit den Schultern. Daran ist meine Mutter schuld. Sie lässt mich die fortgeschrittenen Lernmodule absolvieren. Das meiste, das ich weiß, hat mir Isabel erzählt. Dann ist sie doch gar keine so schlechte Mutter, denkt Prima und stellt sich vor, wie es wäre, wenn ihre Mutter ihr Dinge erzählen, sich dafür Zeit nehmen würde. Das kommt ihr ziemlich utopisch vor. Salomon taucht auf. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, folgen sie ihm. Er führt sie zu den interessantesten Stellen und dabei so tief ins dunkle Herz des Bioms, dass sich die Mädchen an den Händen fassen. Tanun erzählt, dass es im ursprünglichen Wald noch viel mehr Tiere wie Salomon gab. Die meisten sind aufgrund von Klimakatastrophe, Baumrodung und Umweltverschmutzung gestorben. In ihrer ursprünglichen Form konnten sie nicht mehr zurückgebracht werden. Bei den heutigen Umweltbedingungen hätten sie nicht lange überlebt. Auch meine Vorfahren, meine Eltern wollten sie zurückholen, damit sie im neuen Wald wieder ihre eigene Realität leben. Aber wie alles, was sie zurückholten, haben sie nicht lange überlebt. Die meisten starben noch als Embryonen. Prima schaut argwöhnisch. Ihre Freundin besitzt Fantasie, denkt sich die wunderbarsten Spiele aus. Ist das ebenfalls ein Spiel? Deine Eltern sind als Embryos gestorben? Tanun nickt. Prima wagt nicht zu fragen, was dann geschah. Sie braucht Tanun bloß anschauen, um den Verlust zu spüren. Ein Schmerz, der in Tanun wohnt, ein Teil ihres Knochenmarks ist. Wenn Prima darüber nachdenkt, spürt sie, wie ihre eigenen Knochen zu Mark zerschmelzen und braun auf den Boden tropfen. Ihr laufen die Tränen übers Gesicht. Aber so tief drin im Wald schämt sie sich nicht dafür. Tanun weint ebenfalls. Sie behauptet, dadurch könne sie besser sehen, besser als mit trockenen Augen. Es gibt Stellen in diesem Wald, sagt Tanun, die ich nicht aufsuche, weil ich Lust dazu habe, sondern weil mich etwas dorthin zieht. Prima weiß, was sie meint. Eine solche Stelle liegt direkt vor ihnen. Salomon hat sie hierher geführt. Dahinter hebt sich eine Wand, höher und dichter als jede andere, eine Wand wie ein wütendes Zischen. Primas Blick prallt zurück. Es dauert, bis sie wieder hinschauen kann. Je länger sie hineinsieht, desto weiter kann sie schauen. Eine bodenlose Höhle in allen Schattierungen des Lebens, der Leib des Waldes, brodelnd im Wind. Wenn wir mutig genug sind, sagt Hanun, übergeben wir unsere Körper dieser Wand. Als hätte sich der Jaguar Tanuns Worte zu Herzen genommen, springt er als erster hinein. Angst legt sich wie ein Pflanzenstrang um Primas Brustkorb, schnürt sie ein, schiebt sich vor die Augen. Sie sucht Tanuns Gesicht. Ihre Freundin lächelt. Sie scheint keine Angst zu haben. Prima greift nach der schmalen, warmen Hand und zusammen betreten sie das Dickicht, betreten einen Körper, der so viel größer ist als sie selbst. Der Wald öffnet sich ihnen mit gigantischer, behaglicher Tiefe. Der Jaguar wird darin zur umherstreichenden Flamme. Eine Bildstörung, die verschwindet, um an anderer Stelle wieder aufzutauchen. Abrupt hält alles inne. Der Wind, die Blätter, die Vögel und die Insekten. Auch der Jaguar rührt sich nicht. Direkt vor seinen Tatzen liegt etwas ungeschützt im Licht. Ähnlich einem Meer gleitet die Raubkatze zurück. Wie von fremder Macht gesteuert, dreht Salomon den dunkelvioletten Kopf und sieht die Mädchen an, schaut tief in sie hinein, als wollte er sagen: Ich habe euch hierher geführt, damit ihr euch darum kümmert. Mit einem Sprung löst sich das Flackern auf. Salomon ist fort. Für immer, erkennt Prima. Tanun und sie bleiben noch lange stehen. Sie benötigen Zeit, um den Blick des Raubtiers zu verarbeiten. Irgendwann fassen sie ihren gesamten Mut und treten nach vorne. Im Gras liegt ein seltsamer, schleimiger Haufen. Nicht größer als ein Menschenkopf. Durchscheinend milchig, phosphoreszierend, glänzend. Es ist ein Körper, denkt Prima. Ein Körper ohne alles, was ein Körper braucht. Ohne Knochen. Der Körper tropft, sieht glitschig aus. Tanun scheint etwas anderes zu sehen. Eine Frucht, sagt sie und berührt es ganz sachte. Noch ganz frisch. Die Haut fühlt sich warm und trocken an. Tanun schaut sich um, als suche sie einen Baum oder einen Busch, der ähnliche Früchte trägt. Du glaubst, das ist zum Essen? Tanun lacht. Ha, wahrscheinlich habe ich Hunger. Denkst du nicht, das Tier hat uns hierher geführt, damit wir nicht verhungern? Prima blinzelt. Vor ihren Augen wandelt der Schleimhaufen seine Form, wird zu einem Wurm, der an beiden Enden einen Kopf mit haarfeinen Tentakeln hervorstreckt. Für mich sieht es aus wie ein Insekt. Tanun scheint es nicht zu kümmern. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das hier ist so fremd, dass unser Gehirn es nicht verarbeiten kann und deshalb auf bekannte Muster zurückgreift, oder wir haben halluzinogene Pollen eingeatmet. Furchtlos tritt Tanun näher. Mit einer Fingerspitze streicht sie über das, was Prima für den größeren der beiden Köpfe hält. Es schaut Tanun an, denkt Prima, aber es hat keine Augen. Es ist widerlich, Prima weiß das, aber sie fühlt es nicht. Sie fühlt etwas anderes. Es ist grotesk, verzerrt, real. Realer als alles, was Prima kennt. Realer als die Narbe am Kinn ihrer Mutter. Realer als das Lachen von Vera. Realer als Tanuns Hand. Ein Beben fährt durch den Wurm. Sein Kopf scheint sich unter Tanuns Berührung mehr und mehr zu verfestigen, als wollte er noch realer werden. Tanun schaut zu Prima, mustert deren Gesichtsausdruck. Sieht es sehr eklig aus? Prima nickt. Es muss im Dickicht passiert sein, sagt Tanun. Hier gibt es eine Menge halluzinogener Pflanzen, die das Bewusstsein austricksen. Isabel sammelt die Samen eines Baumes namens Anadenanthera peregrina. Nach dem Trocknen und Zermahlen zieht sie das Samenpulver mit einem Röhrchen in ihre Nasenlöcher, in jedes Nasenloch mindestens 1 Gramm. Und dann? Dann sieht sie unheimliche, eklige Dinge. Sie glaubt, das gibt ihr neue Ideen für ihre Arbeit. Mir macht es Angst. Hast du noch nie halluzinogenen Schnaps getrunken? Primas Unterkiefer zittert. Einmal. Aber das wollte ich nicht. Es war furchtbar. Was, wenn ich davon nicht mehr zurückkomme? Tanun lacht. Mach dir nicht zu viele Sorgen. Im Camp trinken viele und es scheint ihnen nicht zu schaden. Meine Eltern tranken jeden Abend Kapi. Als sie Embryonen waren. Nein, als sie noch Mejorunas waren und im ursprünglichen Wald lebten. Lange bevor sie zurückgeholt wurden. Isabel hat mir gezeigt, wie Kapi gekocht wird. Ein Tee aus Lianen und Blättern. Ich bekam davon Bauchweh, dann glaubte ich zu sterben und als Tier wiedergeboren zu werden. Ein Vogel. Ich konnte sogar fliegen. Prima reißt die Augen auf. Das waren Halluzinationen. Es hat sich echter als VR angefühlt. Mit leiser Bewunderung schaut Prima ihre Freundin an. Dann fragt sie, halluzinogene Pollen. Wann lässt die Wirkung nach? In 1 paar Stunden. Prima hat das Gefühl, dass Tanun keine Ahnung hat. Was, wenn Tanun diejenige ist, die halluziniert? Dann ist es ein ekliger Wurm. Sie beobachtet, wie Tanun den Wurm in die Tasche ihrer Bermuda-Badehose steckt. Dann nehmen sie sich wieder an die Hand und gehen weiter. Tanun strahlt eine pulsierende Ruhe aus. Prima fürchtet sich davor, zugleich fühlt sie sich davon eingelullt. Die Angst weicht allmählich zurück, wird immer kleiner, verschwindet schließlich ganz. Alles, was zurückbleibt, sind Hunger und Müdigkeit. Immer wieder schaut Prima zu Tanun und ist jedes Mal froh, dass ihre Freundin unter ihren Blicken stabil bleibt, die äußere Form behält. Nach dem stundenlangen Laufen ist Primas Körper so erschöpft, dass sich der Boden weich wie ein Bett anfühlt. »Ich glaube, ich habe nichts eingeatmet«, murmelt Prima schläfrig. Beide legen sich ins Gras, die Gesichter zueinander gewandt. »Sonst hätte ich doch noch andere Halluzinationen gehabt. Es ist wohl so, wie du gesagt hast. Dieses Wesen ist anders als alles, was unsere Gehirne zuvor gesehen haben. Deshalb können wir uns nicht einigen, was wir sehen.« Tanun atmet ruhig. Ihre Augen sind geschlossen. Zuerst glaubt Prima, sie schlafe bereits. Dann sagt Tanun, wenn das stimmt, könnte es alles sein. Eine Frucht, ein Tier, ein Pilz. Es könnte gefährlich sein. Weißt du, die Embryonen meiner Eltern waren aus demselben Stoff wie dieser Wald gewebt. Biosynthetische Zellen. Meine Vorfahren haben hier geatmet und gekämpft. Jetzt sind die Baupläne ihrer Zellen zu den Bauplänen des Bodens, der Bäume, sogar der Luft geworden. Luft, die wir jetzt atmen. Auch ich bin ein Teil von ihnen. Sie sind in mir. Sie sind ich. Dieser Ort ist ich. Es gibt zwischen uns keine Trennung. Deine Vorfahren waren Teil des ursprünglichen Walds? Genau. Für den künstlichen Wald wurde versucht, sie zurückzuholen. Als Embryonen. Also haben deine Eltern nicht wirklich im Symbiom gelebt, sind nie wirklich geboren worden. Sie sind ausgedacht worden, so wie das alles hier. Sie blieben Embryonen, Ideen, die nicht herangereift sind. Weißt du, früher gab es hier noch keine Ruinen. Prima kneift die Augen zusammen. Tanuns Augen, ihr Mund und ihre Hände scheinen sich langsam zu bewegen, zu langsam für Primas Auge und doch schnell genug, um ihre Position zu ändern. »Dann bist du«, beginnt Prima. Tanuns Gesichtszüge werden hart. Prima wagt es nicht, weiterzusprechen. Stattdessen versucht sie, sich an die hierarchische Klassifikation zu erinnern, die Lilima nutzt, um Lebewesen in Klassen und Unterklassen einzuteilen. Ein Wurm hat keine Knochen. Er gehört daher zu den Wirbellosen. »Was immer es ist, Isabel wird es mir wegnehmen. Sie wird es kaputt machen.« Prima will widersprechen. Da erinnert sie sich, was Dr. Cabral mit dem Kopf der dicken Made gemacht hat, beißt sich auf die Lippen und sagt nichts mehr. Sie werden uns finden. Tanun hat recht. Prima spürt es genau, die Vibrationen im Boden und in der Luft. Sie sind längst auf dem Weg zu ihnen. Berlin 2100. Crispin spendiert die Miete für den Flugroller und murmelt, heute ist ein besonderer Tag. Warum zieht Thay dann ein Gesicht, als ging sie ins Darknet-Gefängnis? Aruke wirft Them einen Seitenblick zu, dann nimmt sie den freigeschalteten Swifter, springt auf das schmale Trittbrett und dreht am Griff. Der Roller schießt nach vorne, fliegt weit über die Dachkante. Ein falscher Schritt und Aruke stürzt ins Leere. Crispin aktiviert beim eigenen Roller vorsorglich den Autopiloten. Aruke tut das nicht. Stattdessen zieht sie ruckartig das Bein vor und zurück. Die eingebaute KI übersetzt die Bewegungen in Schubkräfte. Im steilen Bogen steigt ihr Flugroller auf. Crispin schaut ihr einen Moment hinterher, dann gibt Thay dem Roller die Anweisung, Aruke zu folgen. Crispin traut sich nicht, den Blick schweifen zu lassen. Lieber schaut Thay zu Aruke. Ein Kribbeln kriecht den Rücken hoch. Auch Aruke spürt einen wohligen Schauder. Sie hat vergessen, wie sehr sie das Reisen mit dem Swifter liebt. Als sie sich das nächste Mal umdreht, ist Crispin schon nicht mehr zu sehen. Ihr Hemd flattert im Wind. Unter ihr breitet sich eine Welt aus funkelnden Smaragden aus. Ab einer gewissen Höhe sehen die Dächer wie grüne Inseln aus, die in einem Meer aus blauen Wolken treiben. Ihr Flugroller ist zu weit aufgestiegen. Die KI schlägt Alarm. Aruke dreht am Griff, bremst manuell, lässt die Flugmaschine stark absinken, streift mit einem Fuß bereits die blau gefärbten Smogwolken. Eine computergestützte VR-Erweiterung macht aus Berlin eine Stadt, die für jeden anders ist. Je nach Einstellung der Innenaugen erscheint die Smogbarriere blau oder regenbogenfarben. Von Soho weiß Aruke, dass das Mädchen den Smog immer weiß erscheinen lässt und sich dann vorstellt, es wäre Schnee. In Berlin schneit es nie. Aber es gibt jedes Jahr Tage, an denen die Stadt ununterbrochen in dichten Smog gehüllt ist. An solchen Tagen verkündet Soho dann, Schnee hat unsere Stadt begraben. Selbst der Rivalux Tower ist verschwunden. Findet ihr nicht, dass Schnee die Gebäude so sanftmütig und friedlich erscheinen lässt, wie Tiere im Winterschlaf, die sich aneinander kuscheln? Mit jedem Jahr wird der Smog dichter. Aruke kann das ganz leicht mit der Hand feststellen, auch wenn sie weiß, dass sie dem, was sie direkt vor sich sieht, nicht trauen kann. In den Streams behaupten sie, dass es Smog schon immer gab und dass er nichts mit Verschmutzung oder dem Bau der Magnetbahn zu tun hat. Aruke möchte gar nicht wissen, wie die Wolken ohne Kontaktlinsen aussehen. Manchmal glaubt sie, den Smog durch die Augen der Vögel zu sehen, die sich darin verirren. Smog hat dann keine Farbe mehr, sondern ähnelt einem gelöschten Himmel. Ein tückischer Morast, in dem ein fliegender Körper erst stecken bleibt, dann untergeht und schließlich erstickt. Das Isynbi schlängelt sich aus künstlich blauen Wolken, nimmt vor Arukes Augen die anmutige Form eines sich öffnenden Pflanzenblatts an. Sogleich schwirrt ein Schwarm Drohnen heran. Wie eine Insektenwolke umtänzeln die Drohnen das Isynbi. Berlin ist, wie jede andere Stadt auch, eine Überwachungsstadt. Das vergessen Menschen schnell, sobald sie auf dem Dach im widerspenstigen Wildwuchs leben. Trotz der zunehmenden Bedeutung als Touri-Attraktion bleibt das Leben auf einem Dach im Kern so chaotisch und ungehorsam wie zu Beginn. Und wer sich wie Aruke fast nur auf dem Dach aufhält, vergisst schnell, dass es nicht nur oben Unvorhergesehenes gibt. Seit Lockerung der Gentechnikgesetze verfügt auch das untere Berlin über einen vielfältigen Bestand an biosynthetischen Kreaturen. Die größten Populationen hausen zwar auf den Dächern, einige der Kreaturen sind jedoch auch im Rest der Stadt zu sehen. Als Aruke durch die Wolkendecke in Richtung Straße absinkt, kommt ihr eine kleine Herde Ziergiraffen entgegen. Etwa 10 Tiere, auf deren Rücken Menschen und Lebensmittel geschnallt sind. Solche Begegnungen sind immer noch selten genug, dass so manche Person stehen bleibt und gafft. Auch Aruke hält kurz inne. Die Tiere sind weniger als 2 Meter groß, mit ausgeprägten Muskeln, leicht verkürzten Hälsen und extravaganten Mustern. Aruke bewundert einen Moment die im Labor erschaffenen Geschöpfe. Sie kommen dem, was Aruke unter Kunst versteht, verdammt nahe. Vom praktischen Nutzen solcher Tiere sind die wenigsten überzeugt, weshalb sie wohl auch Ziergiraffen genannt werden. Obwohl die Stadtregierung die Herden als Transportmittel der Zukunft feiert, werden Ziergiraffen, wie die meiste Kunst, erst durch Subventionen möglich. Aruke sucht hinter der letzten Giraffe nach dem Fahrstreifen, der für schwebende Fortbewegungsmittel reserviert ist. Über ihr löst sich Crispin aus dem tiefhängenden Smog. Wind kommt auf. Aruke kneift die Augen zusammen, aber der Staub findet trotzdem einen Weg durch Ohren und Nase. Mit einer Hand greift sie in die Tasche ihrer Shorts und zieht eine Atemmaske hervor. Jeden Sommer kämpft das untere Berlin mit Staubstürmen und Orkanen, die selbst den widerstandsfähigsten Stahl erblinden lassen. Aruke zieht den Kopf ein, beneidet Crispin um den Visor. Sie kann kaum noch etwas sehen, schleicht in einer Höhe von 1 Meter über den Fahrstreifen in Richtung Isynbi. Die Deutsche Akademie der Wissenschaften hat 7 Jahrzehnte gebraucht, um in Berlin-Ost einen Campus aus Laboratorien aufzubauen. Das etwa 52.000 Quadratmeter große Gelände wird von Stangen eingezäunt, auf denen bewegliche Kameras angebracht sind, die sich fortwährend in alle Richtungen drehen. Aruke und Crispin ordnen sich in die Besucherströme ein und nähern sich allmählich dem Turm, der erneut seine Form wandelt. Das Institut für synthetische Biologie ist für seine Grundlagenforschung international bekannt. Bioinformatikerinnen und Geningenieur-X aus aller Welt tüfteln hier an hochdotierten Projekten und lüften nebenbei so manches Geheimnis. Praktische Innovationen wie Iris-Imitation oder cloudbasierte Biosynthese wurden bereits an chinesische Technologiegiganten, KI-Startups und in einigen Fällen auch an Regierungen verkauft. Crispin besucht den Campus regelmäßig, um die angefertigten Auftragsarbeiten abzuliefern. Ein hohes Arbeitspensum und andauernder Erfolgsdruck führen dazu, dass das Isynbi nervige Aufgaben gern an externe Biohacking-Unternehmen auslagert. So wie Crispin und Aruke arbeiten daher viele für das Isynbi, präparieren, züchten oder programmieren Tiere und Pflanzen, an denen anschließend weitere Versuche und Operationen durchgeführt werden. Heute ist auf dem Campus mehr los als sonst. Zumindest fühlt es sich für Crispin so an. Überall marschieren kleinere Trupps von Sicherheitsleuten. Empfangsroboter versuchen, die Menschenströme in geordnete Bahnen zu leiten. Crispin riecht Gefahr. Das gefällt dem nicht. Deshalb wählt Crispin einen Schleichweg, der zur Rückseite des Turms führt. Dort befinden sich Parkplätze, um die Swifter anzuketten. Danach laufen sie zu Fuß zu den Nebeneingängen, die versteckt hinter mehreren Reihen biolumineszierender Palmen liegen. Olivia wartet bereits auf sie. Wie immer lässig gekleidet in photosynthesefähigen Yogahosen und mit mehreren Headsets in beiden Ohren. Aruke ist überrascht, wie jung Olivia ist. Rasierter Schädel, farbige Innenaugen, androgyne Kleidung. Olivia verkörpert das typische Erscheinungsbild des aktuell beliebten Neo-Expressionismus. Als They Crispin erkennt, lacht und winkt They. Sonst fällt Olivias Begrüßung nicht so enthusiastisch aus. Das muss an dir liegen, neckt Crispin. Olivia stürmt auf Aruke zu. Endlich lerne ich dich kennen. Olivia O. They. Aruke schluckt. Was für ein schöner Name. Ist O koreanisch? Olivia nickt und fragt, wenn wir heiraten, wirst du also meinen Namen annehmen? Aruke schaut verdattert, fühlt sich wie ertappt. Ihr Gegenüber lacht, zwinkert ihr zu und Aruke grinst zurück, wohl wissend, dass sie jetzt neugierig begutachtet wird. Sie wird sich bewusst, wie kurz die eigene Shorts ist, ultra kurz, und wie transparent das geliehene Hemd. Ziemlich stark, ruft Olivia mit Blick auf Arukes Oberarme. Ich kämpfe jeden Morgen damit, den Kaffeebehälter mit meinen nicht vorhandenen Armmuskeln aufzuschrauben. Crispin brummt, als wäre They auf etwas sauer. Von deiner harmlosen Erscheinung lasse ich mich heute nicht so leicht täuschen. Ich traue Menschen vom Isynbi genauso wenig wie jedem anderen Menschen auf diesem Campus. Aruke ist Crispins Paranoia plötzlich peinlich und sie versucht, einen Witz daraus zu machen. Daher hat They darauf bestanden, dass ich ein Wegwerf-Headset trage. Auch das Mat, das wir dabei haben, ist frei von jeglichen Daten. Das sind meine Standardvorkehrungen, erklärt Crispin beinahe stolz. Sollten wir in feindliche Hände geraten? Wobei They selbst nicht genau sagen kann, wer die Feinde gerade sind, fügt Aruke mit einem Zwinkern hinzu. Olivia nickt. Jeder Besuch im Isynbi ist ein Besuch in einem sensiblen Bereich und birgt daher immer das Risiko, von Cyberangriffen und Malware heimgesucht zu werden. Genau, daher trage ich nichts Persönliches oder Wichtiges mit mir herum. Keine einzige Datenspur bekommt ihr von mir. Nach jedem Besuch stelle ich mit Genugtuung fest, dass die automatisch produzierten Daten meines Wegwerf-Headsets von feindlichen Pop-up-Antennen abgefangen wurden. Es ist also keine Einbildung. Wir befinden uns im feindlichen Gebiet. Aruke rollt mit den Augen. Du bist also die Künstlerin, ruft Olivia und scannt Aruke mit der Innenaugen. Aruke bringt nicht mehr als ein Hallo und die eigenen Pronomen über die Lippen. Denn mit einem Mal wird sie sich bewusst, dass sie eine Person ist, die gar nicht hier sein dürfte. Eine Person, um die sich auch Crispin Sorgen macht, die They beschützen will, aber fürchtet, durch die gefälschte ID erst recht in Gefahr gebracht zu haben. Was Crispin nicht weiß, Aruke macht sich mindestens ebenso große Sorgen um Them. Was, wenn der Plan schiefläuft? Wenn ihr neuer Chip nicht so funktioniert, wie er soll? Wenn sie beide einer Fälschung aufgesessen sind, die schon beim ersten Scan auffliegt, dann landen sie beide im Gefängnis. Während sie Olivia zum Eingang folgen, versuchen sie sich von ihrer Angst nichts anmerken zu lassen. Was sie nicht bedacht haben, ist, dass Arukes Bewegungen von weiteren Faktoren eingeschränkt werden könnten, von Dingen, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Sobald sie hintereinander durch die Infrarotschranke gehen, durch die alle Gäste des Instituts müssen, schrillt der Alarm. Zwei Wachleute nähern sich mit betont ruhigen Schritten. Sind sie aufgeflogen? Die Wachleute kontrollieren die Anzeigetafel der Schranke, dann winken sie alle drei durch. Crispin und Daruke wechseln einen Blick. Olivia lächelt, zuckt mit den Schultern. Kleiner Aussetzer. Heute ist aber auch verdammt viel los. Olivia will die Gäste in einen Gang lotsen. Doch Aruke bleibt stehen und starrt auf die gegenüberliegende Wand, die vom Boden bis zur Decke mit Namensplaketten beklebt ist. Durch die Glasfront bricht eine Lichterflut, die alle Plaketten aufleuchten lässt. Als hätte Aruke keine andere Wahl, geht sie zur Wand und sucht nach einem Namen. Die anderen beiden schauen zu, wie Aruke mit den Fingern immer wieder über eine Plakette gleitet. Darauf steht 2090. Crispin war zwar schon unzählige Male hier, hat sich für die Wand aber nie interessiert. Was ist das? Dort hängen die Namen von verschollenen Teams, die im Auftrag vom Isunbi in gefährlichen Gebieten unterwegs waren. Crispin dreht am Visor, um die Namen heranzuzoomen, die Aruke gerade aus der Nähe betrachtet. Dr. Helen Ludwig, Diaf, und Dr. Isabel Cabral, Diaf. Wofür steht Diaf? Olivia kratzt sich am Kopf. Diaf. Ach, das Deutsche Institut für Auswärtige Forschung. Das gibt es nicht mehr. Das wurde vor 10 Jahren eingestampft. Aruke tritt zu ihnen und Crispin traut sich nicht nachzuhaken. Ohne ein Wort verlassen sie die helle Eingangshalle und betreten einen der fensterlosen Korridore. Der finstere Gang endet vor automatischen Schiebetüren, die sich für Crispin und Olivia öffnen, aber nicht für Aruke. Sie knallt mit der Stirn dagegen. Durch eine Wand getrennt von den anderen bricht ihr der Schweiß aus. Von hinten nähern sich 2 Personen in dunklen Kampfanzügen. Sie scannen Arukes ID und ihren Gästepass, der gut sichtbar an ihrem Arm baumelt. Beide Personen raunen sich etwas zu, das Aruke nicht versteht. Dann drehen sie ab und flüstern in die Sensoren an ihren Handgelenken. Kurze Zeit später kommt ein weiblich gelesener Roboter und bringt eine Art Umhang. Ein weiß schimmernder, schwerer Stoff. Sie hält ihn Aruke hin und fordert, bitte überziehen. Aruke fängt an, noch mehr zu schwitzen. Eine der beiden Sicherheitsleute schaut sie jetzt an, als wollte sie sagen, na mach schon, oder sollen wir dich rauswerfen? Der Roboter hilft Aruke beim Anziehen. Das Kleidungsstück besitzt eine Kapuze mit Maske, die Aruke ebenfalls anlegen muss. Sie blickt an sich herunter, fühlt sich wie ein phosphoreszierendes Gespenst und sieht auch so aus. Sobald sie einen Schritt nach vorne tritt, öffnen sich automatisch die Türen. Dahinter steht Crispin und braucht eine Sekunde, bis They Aruke wiedererkennt. Irritiert blickt They von Aruke zu Olivia. Was ist das? Die Sicherheitsleute nehmen Olivia beiseite, tuscheln einige Sekunden, dann verabschieden sie sich. Olivia schaut beschämt zu Boden. Schließlich erklärt They, die Default-Einstellungen der Infrarotsensoren an Seifenspendern, Wasserhähnen, Türen und Schranken ist so eingestellt, dass nur Haut mit wenigen Pigmenten als menschliche Haut erkannt wird. Andere Hauttypen werden von den Filtern nicht als Bestandteil eines menschlichen Körpers wahrgenommen. Crispin bedroht. Wieso habe ich das nicht gewusst? Dann hätte ich Aruke darauf vorbereiten können. Crispin und Olivia fühlen sich zugleich schuldig und hilflos, wagen aber nicht, sich vorzustellen, wie Aruke sich jetzt fühlt. Aruke beißt die Zähne zusammen, zu gedemütigt, um irgendetwas zu sagen. Tränen steigen auf, aber mit Hilfe der Scham kocht sie die Tränen trocken, lässt sie blutheiß zu Dampf werden. Stumm gehen sie weiter. Alle paar Meter stolpert Aruke über den Umhang oder bleibt irgendwo hängen. Der Korridor verbreitert sich. Zu beiden Seiten hängen Bildschirme herab, auf denen in Endlosschleife Videos mit dem wichtigsten und berühmtesten Institutsmitarbeiter abgespielt werden, Zane Sedong. Der 40-Jährige lächelt mit spitzem Haifischgebiss auf sie herab. Wie immer trägt er Shorts, Kniestrümpfe und Innenaugen im markanten Maledivengelb. Seine durch Kompressoren melodisch getrimmte Stimme hallt durch die Gänge und verkündet, bis 2130 wird das Isunbi die Vormachtstellung auf dem Feld der synthetischen Biologie erlangen. Aruke glaubt, dass das schon früher erreicht wird. Innovationen des Isunbi haben sich bereits in nahezu allen Bereichen durchgesetzt. Für Crispin haben Sedongs Ziele einen finsteren Beigeschmack. Ha, Zedong nutzt die hervorragenden analytischen Fähigkeiten der von ihm entwickelten biosynthetischen Cybernetzwerke bereits jetzt dazu, den Meistbietenden an die Spitze der Quantencomputertechnologie zu katapultieren. Klingt nach Verschwörungstheorie, murmelt Aruke. Na, dass Quantencomputer am besten mit einer Hardware aus synthetischen Zellen funktionieren, ist allgemein bekannt. Die dafür notwendigen Zellpatente zu halten, bedeutet ein großes Stück von der Pizza der Macht. Olivia lacht. Es klingt zustimmend. Im Stream wird gemunkelt, dass Zedong das allsehende Cybernetzwerk verbessert, das China bereits nutzt, um potenzielle Andersdenkende in Echtzeit zu identifizieren. Zedong züchtet für China spezielle Organismen, die maschinell ausgelesen werden und getarnt als Insekten rund um die Uhr beobachten. Auch uns. Jetzt. In dieser Sekunde. Olivia runzelt die Stirn. Aruka erklärt. An manchen Tagen ist Crispin überzeugt, solche Lebewesen existieren bereits. Dann glaubt Day nicht nur digital überwacht zu werden, sondern zusätzlich noch von tausenden lebendigen Augen. Natürlich tue ich das. Besonders nach einem Besuch im Isunbi, wenn ich neue Spionage-Apps auf meinem Wegwerf-Headset entdecke. Du glaubst, die am intensivsten überwachte Person der Erde zu sein. Naja, lenkt Olivia ein, die lästigen Apps verseuchen wirklich jedes Headset, egal welche Abwehrprogramme darauf installiert werden. Ha, ha, ha. Abwehrprogramme verwenden Algorithmen, um Tag und Nacht nach angeblichen Viren zu suchen. Ich glaube jedoch, die durchsuchen Tag und Nacht meine privaten Chatprotokolle, Memes und andere Bilddateien nach irgendwelchen Hinweisen. Wenn du so besorgt bist wegen Spionage und Insekten, warum installierst du nicht die üblichen Umgehungslösungen? Zischt Aruke, genervt von Crispins Paranoia und dem unförmigen Umhang, unter dem sie kaum atmen kann. Weil die Installation eines VPNs Aufmerksamkeit erregt, weshalb ich auch verschlüsselte Chat-Software gar nicht erst herunterlade. Wichtige Daten speichere ich ausnahmslos auf externer Hardware. Das Herunterladen von Biobauplänen gehört zu meinen riskantesten Aktivitäten. Die meisten Spionage-Apps arbeiten wahrscheinlich mit der Polizei zusammen, die an bestimmten Kontrollpunkten in der Stadt vorbeikommende Headsets auf illegale Software scannt und ganz nebenbei durch meine letzten Anrufe und Nachrichten blättert. Einmal in Fahrt hört Crispin nicht mehr auf. Sich von allen gängigen Plattformen und Streams fernzuhalten, ist natürlich auch keine Lösung, weil digitale Inaktivität genauso Verdacht erregen kann. Eine Spionage-App bemerkt sofort, wenn ich von meinen normalen Verhaltensmustern abweiche. Selbst der Stromverbrauch des HQ wird durch Algorithmen auf Ungewöhnliches hin überwacht. Ein erhöhter Verbrauch würde zum Beispiel auf einen nicht registrierten Mitbewohner hinweisen, weshalb ich nie ausgiebig dusche. Aruke schweigt. Sie kennt Crispin gut genug, um zu wissen, dass ein Ablehnen solcher Theorien Crispin nur stärker daran glauben lässt. Sie wünschte bloß, Bay würde vor Olivia nicht so daherreden. Crispins Verhalten ist ihr peinlich. Olivia scheint es nichts auszumachen. Sie betreten einen quadratischen Raum, der mit allem Notwendigen ausgestattet ist. An der Tür leuchtet eine Plakette, auf der Dr. O steht. Ein Schmerz durchzuckt Aruke. Als hätte das ihre Plakette sein können, in einem anderen Leben, auf einer anderen Welt. Mein Labor, sagt Olivia sichtlich stolz. Aruke sieht sich um und ist beeindruckt. Quantencomputer, Kühlschränke, Mikroskope, alle auf dem neuesten Stand der Technik. Dort drüben ist mein Arbeitsplatz. Neben dem gängigen Konsolentisch, auf dem ein Quantencomputer steht, entdeckt Aruke eine zusätzliche schmale Arbeitsplatte. Die Platte ist vollständig ausgefahren. Darauf steht nichts weiter als eine quadratische, mit einem Tuch abgedeckte Kiste. Ui, dein Arbeitsplatz scheint sauberer und aufgeräumter zu sein als sonst. Willst du etwa einen guten Eindruck machen? Auf Aruke? Crispin kichert. Schweigend folgt Aruke Olivia zu den brummenden Kühlschränken, die eine gesamte Wand bedecken. Sie läuft dicht hinter Olivia und immer wenn der weite Shirt verrutscht, kann Aruke die Tierzellentattoos bewundern, die sich in dunklen Flächen von Olivias Schultern bis in den Nacken ziehen. Stromleitende Bioschaltbahnen, die nicht nur als Körperschmuck dienen, sondern auch als zusätzliche Stromverteiler für die am Körper getragene Elektronik. Komplexe Muster leuchten auf, sobald das Sonnenlicht darauf trifft. Das sieht dann aus wie schwarzes Papier, in das jemand winzige Löcher gestanzt hat. Aruke bekommt Lust, sich auch so etwas anbringen zu lassen. Dafür werden modifizierte Pigmentmoleküle aus tierischer Haut gewonnen und gezielt erhitzt, damit sie sich in regelmäßigen Schichten zu einer dünnen Struktur ordnen, die im Vergleich zu ungeordneten Pigmentklecksen elektrischen Strom recht gut leitet. Als hätte Olivia die neugierigen Blicke gespürt, fährt Thay plötzlich herum und starrt Aruka an, die zusammenzuckt, wobei sie darauf achtet, mit ihrem Umhang nichts umzuwerfen. Olivia zeigt auf den unförmigen Stoff. Das kannst du jetzt ausziehen. Lieber nicht, sonst komme ich hier nicht mehr raus. Eine unangenehme Stille entsteht, die Crispin unterbricht, indem Thay umständlich den Rucksack öffnet und die Behälter mit den Wasserflöhen hervorkramt. Olivia nimmt sie dankend entgegen. Willst du das nicht überprüfen? Fragt Aruka. Olivia lächelt. Das brauche ich nicht. Ich gehe einfach davon aus, dass du wie immer exzellente Arbeit geleistet hast. Aruka dreht den Kopf weg, um ihre Freude über Olivias Lob zu verbergen. Dann hebt sie die Hand und fragt, was ist da drin? Ihr ausgestreckter Finger zeigt auf die verhüllte Kiste, die auf der Arbeitsplatte steht. Ihr Gegenüber lächelt geheimnisvoll. Mein aktuelles Projekt. Plötzlich wird Aruka übel. Sie krümmt sich. Crispin schaut überrascht auf. Arukas Gesicht sieht jetzt wirklich gespenstisch aus. Nicht nur wegen der Maske, die überall unschöne Falten schlägt. Hinter dem hellen Schimmern ziehen sich Arukas Augen breit und ihre Mundwinkel zucken. Olivia bekommt davon nichts mit, dreht ihnen den Rücken zu, beugt sich vor und entfernt mit einer ruckartigen Bewegung das Tuch von der Kiste. Crispin atmet erleichtert aus. Bloß ein Käfig und darin kein abscheulich mutiertes Monster, sondern ein großer, phosphoreszierender Hase. Vollkommen harmlos. Salomon. Das ist Salomon. Jetzt registriert auch Olivia, dass Aruka entsetzt, beinahe panisch reagiert. Verdattert schaut Thay von Aruka zu Crispin. Das Tier wurde uns heute Morgen geliefert. Ha, er wurde gestohlen. Salomon stammt von unserem Dach. Du musst ihn freilassen, hörst du? Sofort. Aruka, 2 Meter groß und unnatürlich muskulös, stellt sich jetzt drohend über Olivia. Olivia schaut hilfesuchend zu Crispin. Aber was soll Crispin machen? Abwehrend hebt Olivia die Hände. Das kannst du nicht von mir verlangen. Das kann ich wohl, erwidert Aruka, und ich kann selbst entscheiden, was ich wollen kann. Aruka schnaubt in die festsitzende Maske, bis sich der Stoff aufbläht. Wegen dem weiten Umhang wirkt sie größer als sonst. Aber ich habe dafür gezahlt, stottert Olivia. Durch zusammengebissene Zähne zischt Aruka, wie viel? Olivia nennt eine Zahl und bevor Aruka etwas erwidern kann, macht Crispin einen Satz nach vorne, streckt der Handgelenk und autorisiert die Zahlung. Olivia schaut von Crispin zu Aruka, dann geht Thay zum Käfig und holt den Hasen heraus. Was ist das? Aruka zeigt auf den Ring um Salomons Hals. Ein Beruhigungshalsband. Nimm es ab. Olivia tut, was sie verlangt. Sobald Arukas Fingerspitzen das Fell berühren, glaubt sie, fremde Gedanken in ihrem Kopf zu hören. Ich habe in dir gelebt, gefressen, Junge bekommen, sie mit meinem Fell gewärmt, ihnen ein Nest gebaut. Ich habe getan, was ich konnte. Behutsam nimmt sie den etwa 15 Kilo schweren Hasen auf ihren Arm. Ich wusste nicht, dass du eine Tierfreundin bist. Es sind Lebewesen wie du und ich. Was ich hier tue, ist vollkommen legal. Du manipulierst Wasserflöhe. Du bist nicht besser als ich. Wenn mich ein Wasserfloh darum bittet, ihn nach Hause zu bringen, dann würde ich das ebenso tun. Aber das verstehst du nicht, denn du bist ganz offenbar taub für das Bewusstsein der Tiere. Olivia bleibt der Mund offen stehen. Hä? Willst du damit sagen, der Hase? Bevor Olivia das beenden kann, hebt Crispin die Hand. So wie eben Aruka Crispins Paranoia unangenehm war, ist Crispin jetzt das Tierbewusstsein Gefasel von Aruka peinlich. Entschlossen zieht Crispin Aruka zum Ausgang. Wir müssen los. Danke und bis zum nächsten Mal. Olivia schaut zu, wie das seltsame Trio zur Tür hastet. Die zierliche Albino-Person, die muskulöse Frau und der riesige Hase. Was Aruka angeht, hegte Olivia hohe Erwartungen. Aruka hat diese Erwartungen alle übertroffen. Wird sie für die nächste Lieferung Flöhe wieder ins Isynbi kommen? Nach der Tortur mit den Sensoren, dem aufgezwungenen Umhang? Olivia bezweifelt das. Sobald die Tür ins Schloss fällt, denkt Thay, verdammt, ich muss diese Frau wiedersehen. Wei rennt hinaus auf den Gang, aber die drei sind schon um die Ecke gebogen.